ARD.
Nach einer Weile schweigenden Arbeitens fragte Frieda, warum sich denn K. jetzt dem Lehrer so sehr füge. Es war wohl eine mitleidige, sorgenvolle Frage, aber K., der daran dachte, wie wenig es Frieda gelungen war, nach ihrem ursprünglichen Versprechen, ihn vor den Befehlen und Gewalttätigkeiten des Lehrers zu bewahren, sagte nur kurz, dass er nun, da er einmal Schuldiener geworden sei, den Posten auch ausfüllen müsse. Dann war es wieder stille, bis K., gerade durch das kurze Gespräch daran erinnert, dass Frieda schon so lange wie in sorgenvollen Gedanken verloren gewesen war, vor allem fast während des ganzen Gespräches mit Hans, sie jetzt, während er das Holz hereintrug, offen fragte, was sie denn beschäftige. Sie antwortete, langsam zu ihm aufblickend, es sei nichts Bestimmtes. Sie denke nur an die Wirtin und an die Wahrheit mancher ihrer Worte. Erst als K. in sie drang, antwortete sie nach mehreren Weigerungen ausführlicher, ohne aber hierbei von ihrer Arbeit abzulassen, was sie nicht aus Fleiß tat, denn die Arbeit ging dabei doch gar nicht vorwärts, sondern nur, um nicht gezwungen zu sein, K. anzusehen. Und nun erzählte sie, wie sie bei K.s Gespräch mit Hans zuerst ruhig zugehört habe, wie sie dann, durch einige Worte K.s aufgeschreckt, schärfer den Sinn der Worte zu erfassen angefangen habe und wie sie von nun ab nicht mehr habe aufhören können, in K.s Worten Bestätigungen einer Mahnung zu hören, die sie der Wirtin verdanke, an deren Berechtigung sie aber niemals hatte glauben wollen. K., ärgerlich über die allgemeinen Redewendungen und selbst durch die tränenvolle, klagende Stimme mehr gereizt als gerührt, vor allem weil sich die Wirtin nun wieder in sein Leben mischte, wenigstens durch Erinnerungen, da sie in Person bis jetzt wenig Erfolg gehabt hatte, warf das Holz, das er in den Armen trug, zu Boden, setzte sich darauf und verlangte nun mit ernsten Worten völlige Klarheit. »Schon öfters«, begann Frieda, »gleich anfangs hat sich die Wirtin bemüht, mich an dir zweifeln zu machen. Sie behauptete nicht, dass du lügst. Im Gegenteil, sie sagte, du seist kindlich offen, aber dein Wesen sei so verschieden von dem unseren, dass wir, selbst wenn du offen sprichst, dir zu glauben uns schwer überwinden können. Und wenn nicht eine gute Freundin uns früher rettet, erst durch bittere Erfahrung zu glauben uns gewöhnen müssen. Selbst ihr, die einen so scharfen Blick für Menschen hat, sei es kaum anders ergangen. Aber nach dem letzten Gespräch mit dir im Brückenhof sei sie, ich wiederhole nur ihre bösen Worte, auf deine Schliche gekommen. Jetzt könntest du sie nicht mehr täuschen, selbst wenn du dich anstrengtest, deine Absichten zu verbergen. Aber du verbirgst ja nichts, das sagte sie immer wieder. Und dann sagte sie noch, streng dich doch an, ihm bei beliebiger Gelegenheit wirklich zuzuhören, nicht nur oberflächlich, nein, wirklich zuzuhören. Nichts weiter als dieses habe sie getan und dabei hinsichtlich meiner Folgendes etwa herausgehört. Du hast dich an mich herangemacht, sie gebrauchte dieses schmähliche Wort, nur deshalb, weil ich dir zufällig in den Weg kam, dir nicht gerade missfiel und weil du ein Ausschankmädchen sehr irrigerweise für das vorbestimmte Opfer jedes die Hand ausstreckenden Gastes hältst. Außerdem wolltest du, wie die Wirtin vom Herrenhofwirt erfahren hat, aus irgendwelchen Gründen damals im Herrenhof übernachten. Und das war allerdings überhaupt nicht anders, als durch mich zu erlangen. Das alles wäre genügender Anlass gewesen, dich zu meinem Liebhaber für jene Nacht zu machen. Damit aber mehr daraus würde, brauchte es auch mehr, und dieses Mehr war Klamm. Die Wirtin behauptet nicht zu wissen, was du von Klamm willst. Sie behauptet nur, dass du, ehe du mich kanntest, ebenso heftig zu Klamm strebtest wie nachher. Der Unterschied habe nur darin bestanden, dass du früher hoffnungslos warst, jetzt aber in mir ein zuverlässiges Mittel zu haben glaubtest, wirklich und bald und sogar mit Überlegenheit zu Klamm vorzudringen. Wie erschrak ich! Aber das war nur erst flüchtig, ohne tieferen Grund, als du heute einmal sagtest, ehe du mich kanntest, wärest du hier in die Irre gegangen. Es sind vielleicht die gleichen Worte, welche die Wirtin gebrauchte. Auch sie sagt, dass du erst, seit du mich kanntest, zielbewusst geworden bist. Das sei daher gekommen, dass du glaubtest, in mir eine geliebte Klams erobert zu haben und dadurch ein Pfand zu besitzen, das nur zum höchsten Preise ausgelöst werden könne. Über diesen Preis mit Klamm zu verhandeln, sei dein einziges Bestreben. Da dir an mir nichts, am Preise alles liegt, seist du hinsichtlich meiner zu jedem Entgegenkommen bereit, hinsichtlich des Preises hartnäckig. Deshalb ist es dir gleichgültig, dass ich die Stelle im Herrenhof verliere, gleichgültig, dass ich auch den Brückenhof verlassen muss, gleichgültig, dass ich die schwere Schuldienerarbeit werde leisten müssen. Du hast keine Zärtlichkeit, ja nicht einmal Zeit mehr für mich. Du überlässt mich den Gehilfen. Eifersucht kennst du nicht. Mein einziger Wert für dich ist, dass ich Klams Geliebte war. In deiner Unwissenheit strengst du dich an, mich Klam nicht vergessen zu lassen, damit ich am Ende nicht zu sehr widerstrebe, wenn der entscheidende Zeitpunkt gekommen ist. Dennoch kämpfst du auch gegen die Wirtin, der allein du es zutraust, dass sie mich dir entreißen könnte. Darum triebst du den Streit mit ihr auf die Spitze, um den Brückenhof mit mir verlassen zu müssen, dass ich, soweit es nur an mir liegt, unter allen Umständen dein Besitz bin, daran zweifelst du nicht. Die Unterredung mit Klamm stellst du dir als ein Geschäft vor, bar gegen bar. Du rechnest mit allen Möglichkeiten, vorausgesetzt, dass du den Preis erreichst, bist du bereit, alles zu tun. Will mich Klamm, wirst du mich ihm geben. Will er, dass du bei mir bleibst, wirst du bleiben. Will er, dass du mich verstößt, wirst du mich verstoßen. Aber du bist auch bereit, Komödie zu spielen. Wird es vorteilhaft sein, so wirst du vorgeben, mich zu lieben. Seine Gleichgültigkeit wirst du dadurch zu bekämpfen suchen, dass du deine Nichtigkeit hervorhebst und ihn durch die Tatsache deiner Nachfolgerschaft beschämst, oder dadurch, dass du meine Liebesgeständnisse hinsichtlich seiner Person, die ich ja wirklich gemacht habe, ihm übermittelst und ihn bittest, er möge mich wieder aufnehmen. Unter Zahlung des Preises allerdings. Und hilft nichts anderes, dann wirst du im Namen des Ehepaares K. einfach betteln. Wenn du aber dann, so schloss die Wirtin, sehen wirst, dass du dich in allem getäuscht hast, in deinen Annahmen und in deinen Hoffnungen, in deiner Vorstellung von Klamm und seinen Beziehungen zu mir, dann wird meine Hölle beginnen. Denn dann werde ich erst recht dein einziger Besitz sein, auf den du angewiesen bleibst. Aber zugleich ein Besitz, der sich als wertlos erwiesen hat und den du entsprechend behandeln wirst, da du kein anderes Gefühl für mich hast als das des Besitzers. Gespannt, mit zusammengezogenem Mund hatte K. zugehört. Das Holz unter ihm war ins Rollen gekommen, er war fast auf den Boden geglitten, er hatte es nicht beachtet. Erst jetzt stand er auf, setzte sich auf das Podium, nahm Friedas Hand, die sich ihm schwach zu entziehen suchte, und sagte: »Ich habe in dem Bericht deine und der Wirtin Meinung nicht immer voneinander unterscheiden können.« »Es war nur die Meinung der Wirtin«, sagte Frieda. »Ich habe allem zugehört, weil ich die Wirtin verehre. Aber es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ihre Meinung ganz und gar verwarf. So kläglich schien mir alles, was sie sagte, so fern jedem Verständnis dessen, wie es mit uns zweien stand. Eher schien mir das vollkommene Gegenteil dessen, was sie sagte, richtig. Ich dachte an den trüben Morgen nach unserer ersten Nacht, wie du neben mir knietest, mit einem Blick, als sei alles verloren, und wie es sich dann auch wirklich so gestaltete, dass ich, so sehr ich mich anstrengte, dir nicht half, sondern dich hinderte. Durch mich wurde die Wirtin deine Feindin, eine mächtige Feindin, die du noch immer unterschätzt. Meinetwegen, für die du solche Sorgen hattest, musstest du um deine Stelle kämpfen, warst im Nachteil gegenüber dem Gemeindevorsteher, musstest dich dem Lehrer unterwerfen, warst den Gehilfen ausgeliefert. Das Schlimmste aber, um meinetwillen hattest du dich vielleicht gegen Klamm vergangen. Dass du jetzt immerfort zu Klamm gelangen wolltest, war ja nur das ohnmächtige Streben, ihn irgendwie zu versöhnen. Und ich sagte mir, dass die Wirtin, die dies alles gewiss viel besser wisse als ich, mich mit ihren Einflüsterungen nur von allzu schlimmen Selbstvorwürfen bewahren wollte. Gut gemeinte, aber überflüssige Mühe. Meine Liebe zu dir hätte mir über alles hinweggeholfen. Sie hätte schließlich auch dich vorwärts getragen, wenn nicht hier im Dorf, so anderswo. Einen Beweis ihrer Kraft hatte sie ja schon gegeben. Vor der Barnabasschen Familie hat sie dich gerettet. »Das war damals also deine Gegenmeinung«, sagte K. »Und was hat sich seitdem geändert?«
»Ich weiß nicht«,
sagte Frieda und blickte auf K.s Hand, welche die ihre hielt. »Vielleicht hat sich nichts geändert. Wenn du so nahe bei mir bist und so ruhig fragst, dann glaube ich, dass sich nichts geändert hat.« »In Wirklichkeit aber«, sie nahm K. ihre Hand fort, saß ihm aufrecht gegenüber und weinte, ohne ihr Gesicht zu bedecken. Frei hielt sie ihm dieses tränenüberflossene Gesicht entgegen, so als weine sie nicht über sich selbst und habe also nichts zu verbergen, sondern als weine sie über K.s Verrat, und so gebühre ihm auch der Jammer ihres Anblicks. »In Wirklichkeit aber hat sich alles geändert, seit ich dich mit dem Jungen habe sprechen hören. Wie unschuldig hast du begonnen, fragtest nach den häuslichen Verhältnissen, nach dem und jenem. Mir war, als kämst du gerade in den Ausschank, zutunlich, offenherzig, und suchtest so kindlich eifrig meinen Blick. Es war kein Unterschied gegen damals, und ich wünschte nur, die Wirtin wäre hier, hörte dir zu und versuchte dann noch, an ihrer Meinung festzuhalten. Dann aber, plötzlich, ich weiß nicht, wie es geschah, merkte ich, in welcher Absicht du mit dem Jungen sprachst. Durch die teilnehmenden Worte gewannst du sein nicht leicht zu gewinnendes Vertrauen, um dann ungestört auf dein Ziel loszugehen, das ich mehr und mehr erkannte. Dieses Ziel war die Frau. Aus deinen ihretwegen scheinbar besorgten Reden sprach gänzlich unverdeckt nur die Rücksicht auf deine Geschäfte. Du betrogst die Frau, noch ehe du sie gewonnen hast. Nicht nur meine Vergangenheit, auch meine Zukunft hörte ich aus deinen Worten. Es war mir, als sitze die Wirtin neben mir und erkläre mir alles. Und ich suche sie mit allen Kräften wegzudrängen, sehe aber klar die Hoffnungslosigkeit solcher Anstrengung. Und dabei war es ja eigentlich gar nicht mehr ich, die betrogen wurde. Nicht einmal betrogen wurde ich schon, sondern die fremde Frau. Und als ich mich dann noch aufraffte und Hans fragte, was er werden wolle, und er sagte, er wolle werden wie du, dir also schon so vollkommen gehörte. Was war denn jetzt für ein großer Unterschied zwischen ihm, dem guten Jungen, der hier missbraucht wurde, und mir, damals im Ausschank? »Alles«, sagte K., durch die Gewöhnung an den Vorwurf hatte er sich gefasst. »Alles, was du sagst, ist in gewissem Sinne richtig. Unwahr ist es nicht, nur feindselig ist es. Es sind Gedanken der Wirtin, meiner Feindin, auch wenn du glaubst, dass es deine eigenen sind. Das tröstet mich. Aber lehrreich sind sie. Man kann auch manches von der Wirtin lernen. Mir selbst hat sie es nicht gesagt, obwohl sie mich sonst nicht geschont hat. Offenbar hat sie dir diese Waffe anvertraut in der Hoffnung, dass du sie in einer für mich besonders schlimmen oder entscheidungsreichen Stunde anwenden würdest. Missbrauche ich dich, so missbraucht sie dich ähnlich. Nun aber, Frieda, bedenke, auch wenn alles ganz genauso wäre, wie es die Wirtin sagt, wäre es sehr arg nur in einem Falle, nämlich, wenn du mich nicht lieb hast. Dann, nur dann, wäre es wirklich so, dass ich mit Berechnung und List dich gewonnen habe um mit diesem Besitz zu wuchern. Vielleicht gehörte es dann schon sogar zu meinem Plan, dass ich damals, um dein Mitleid hervorzulocken, Arm in Arm mit Olga vor dich trat. Und die Wirtin hat nur vergessen, dies noch in meiner Schuldrechnung zu erwähnen. Wenn es aber nicht der arge Fall ist und nicht ein schlaues Raubtier dich damals an sich gerissen hat, sondern du mir entgegenkamst, so wie ich dir entgegenkam und wir uns fanden, selbst vergessen beide. Sag, Frieda, wie ist es denn dann? Dann führe ich doch meine Sache so wie deine. Es ist hier kein Unterschied. Und sondern kann nur eine Feindin. Das gilt überall, auch hinsichtlich Hansens. Bei Beurteilung des Gespräches mit Hans übertreibst du übrigens in deinem Zartgefühl sehr, denn wenn sich Hansens und meine Absichten nicht ganz decken, so geht das doch nicht so weit, dass etwa ein Gegensatz zwischen ihnen bestünde. Außerdem ist ja Hans unsere Unstimmigkeit nicht verborgen geblieben. Glaubst du das, so würdest du diesen vorsichtigen kleinen Mann sehr unterschätzen. Und selbst wenn ihm alles verborgen geblieben sein sollte, so wird doch daraus niemandem ein Leid entstehen. Das hoffe ich.
Es ist so schwer, sich zurechtzufinden, K., sagte Frieda und seufzte. Ich habe gewiss kein Misstrauen gegen dich gehabt, und ist etwas derartiges von der Wirtin auf mich übergegangen, werde ich es glückselig abwerfen und dich auf den Knien um Verzeihung bitten, wie ich es eigentlich die ganze Zeit über tue, wenn ich auch noch so böse Dinge sage. Wahr aber bleibt, dass du viel vor mir geheim hältst. Du kommst und gehst, ich weiß nicht woher und wohin. Damals, als Hans klopfte, hast du sogar den Namen Barnabas gerufen. Hättest du doch nur einmal so liebend mich gerufen, wie damals aus mir unverständlichem Grund diesen verhassten Namen. Wenn du kein Vertrauen zu mir hast, wie soll dann bei mir nicht Misstrauen entstehen? Bin ich dann doch völlig der Wirtin überlassen, die du durch dein Verhalten zu bestätigen scheinst? Nicht in allem. Ich will nicht behaupten, dass du sie in allem bestätigst. Hast du denn nicht doch immerhin meinetwegen die Gehilfen verjagt? Ach, wüsstest du doch, mit welchem Verlangen ich in allem, was du tust und sprichst, auch wenn es mich quält, einen für mich guten Kern suche.
Vor allem, Frieda, sagte K., ich verberge dir doch nicht das Geringste. Wie mich die Wirtin hasst, und wie sie sich anstrengt, dich mir zu entreißen, und mit was für verächtlichen Mitteln sie das tut, und wie du ihr nachgibst. Frieda, wie du ihr nachgibst! Sag doch, worin verberge ich dir etwas? Dass ich zu Klamm gelangen will, weißt du. Dass du mir dazu nicht verhelfen kannst, und dass ich es daher auf eigene Faust erreichen muss, weißt du auch. Dass es mir bisher noch nicht gelungen ist, siehst du. Soll ich nun durch Erzählen der nutzlosen Versuche, die mich schon in der Wirklichkeit reichlich demütigen, doppelt mich demütigen? Soll ich mich etwa dessen rühmen, am Schlag des Klammschen Schlittens, frierend, einen langen Nachmittag vergeblich gewartet zu haben? Glücklich, nicht mehr an solche Dinge denken zu müssen, eile ich zu dir. Und nun kommt mir wieder alles dieses drohend aus dir entgegen. Und Barnabas? Gewiss, ich erwarte ihn. Er ist der Bote Klamms, nicht ich habe ihn dazu gemacht.
Wieder Barnabas, rief Frieda, ich kann nicht glauben, dass er ein guter Bote ist.
Du hast vielleicht recht, sagte K., aber er ist der einzige Bote, der mir geschickt wird.
Desto schlimmer, sagte Frieda, desto mehr solltest du dich vor ihm hüten.
Er hat mir leider bisher keinen Anlass hierzu gegeben, sagte K. lächelnd. Er kommt selten, und was er bringt, ist belanglos. Nur, dass es geradewegs von Klamm herrührt, macht es wertvoll.
Aber sieh nur, sagte Frieda, es ist ja nicht einmal mehr Klamm dein Ziel. Vielleicht beunruhigt mich das am meisten. Dass du dich immer über mich hinweg zu Klamm drängtest, war schlimm. Dass du jetzt von Klamm abzukommen scheinst, ist viel schlimmer.
Es ist etwas, was nicht einmal die Wirtin vorhersah. Nach der Wirtin endete mein Glück. Fragwürdiges und doch sehr wirkliches Glück mit dem Tage, an dem du endgültig einsahst, dass deine Hoffnung auf Klamm vergeblich war. Nun aber wartest du nicht einmal mehr auf diesen Tag. Plötzlich kommt ein kleiner Junge herein und du beginnst mit ihm um seine Mutter zu kämpfen, so wie wenn du um deine Lebensluft kämpftest.
Du hast mein Gespräch mit Hans richtig aufgefasst, sagte K.
So war es wirklich. Ist aber denn dein ganzes früheres Leben für dich so versunken, bis auf die Wirtin natürlich, die sich nicht mit hinabstoßen lässt, dass du nicht mehr weißt, wie um das Vorwärtskommen gekämpft werden muss, besonders wenn man von tief unten herkommt? Wie alles benützt werden muss, was irgendwie Hoffnung gibt? Und diese Frau kommt vom Schloss. Sie selbst hat es mir gesagt, als ich mich am ersten Tag zu Lasemann verirrte. Was lag näher, als sie um Rat oder sogar um Hilfe zu bitten? Kennt die Wirtin ganz genau nur alle Hindernisse, die von Klamm abhalten, dann kennt diese Frau wahrscheinlich den Weg. Sie ist ihn ja selbst herabgekommen.
Den Weg zu Klamm? Fragte Frieda.
Zu Klamm, gewiss. Wohin denn sonst? Sagte K.
Dann sprang er auf.
Nun aber ist es höchste Zeit, das Gabelfrühstück zu holen.
Dringend, weit über den Anlass hinaus, bat ihn Frieda zu bleiben, so wie wenn erst sein Bleiben alles Tröstliche, was er ihr gesagt hatte, bestätigen würde. K. aber erinnerte an den Lehrer, zeigte auf die Tür, die jeden Augenblick mit Donnerkrach aufspringen könnte, versprach auch gleich zu kommen, nicht einmal einheizen müsse sie, er selbst werde es besorgen. Schließlich fügte sich Frieda schweigend. Als K. draußen durch den Schnee stapfte, längst schon hätte der Weg freigeschaufelt sein sollen, merkwürdig, wie langsam die Arbeit vorwärts ging, sah er am Gitter einen der Gehilfen todmüde sich festhalten. Nur einen, wo war der andere? Hatte K. also wenigstens die Ausdauer des einen gebrochen? Der Zurückgebliebene war freilich noch eifrig genug bei der Sache. Das sah man, als er, durch den Anblick Kars belebt, sofort wilder mit dem Arme ausstrecken und dem sehnsüchtigen Augenverdrehen begann.
»Seine Unnachgiebigkeit ist musterhaft«, sagte sich K. und musste allerdings hinzufügen, »man erfriert mit ihr am Gitter.« Äußerlich hatte aber K. für den Gehilfen nichts anderes als ein Drohen mit der Faust, das jede Annäherung ausschloss. Ja, der Gehilfe rückte ängstlich noch ein ansehnliches Stück zurück. Eben öffnete Frieda ein Fenster, um, wie es mit K. besprochen war, vor dem Einheizen zu lüften. Gleich ließ der Gehilfe von K. ab und schlich, unwiderstehlich angezogen, zum Fenster. Das Gesicht verzerrt von Freundlichkeit gegenüber dem Gehilfen und flehender Hilflosigkeit zu K. hin, schwenkte sie ein wenig die Hand oben aus dem Fenster. Es war nicht einmal deutlich, ob es Abwehr oder Gruß war. Der Gehilfe ließ sich dadurch im Näherkommen auch nicht beirren. Da schloss Frieda eilig das äußere Fenster, blieb aber dahinter, die Hand auf der Klinke mit zur Seite geneigtem Kopf, großen Augen und einem starren Lächeln. Wusste sie, dass sie den Gehilfen damit mehr lockte als abschreckte? K. sah aber nicht mehr zurück. Er wollte sich lieber möglichst beeilen und bald zurückkommen.
Das 14. Kapitel. Endlich, es war schon dunkel, später Nachmittag, hatte K. den Gartenweg freigelegt, den Schnee zu beiden Seiten des Weges hochgeschichtet und festgeschlagen und war nun mit der Arbeit des Tages fertig. Er stand am Gartentor, im weiten Umkreis allein. Den Gehilfen hatte er vor Stunden schon vertrieben, eine große Strecke gejagt. Dann hatte sich der Gehilfe irgendwo zwischen Gärtchen und Hütten versteckt, war nicht mehr aufzufinden gewesen und auch seitdem nicht wieder hervorgekommen. Frieda war zu Hause
und wusch entweder schon die Wäsche oder noch immer Gisas Katze. Es war ein Zeichen großen Vertrauens seitens Gisas gewesen, dass sie Frieda diese Arbeit übergeben hatte, eine allerdings unappetitliche und unpassende Arbeit, deren Übernahme K. gewiss nicht geduldet hätte, wenn es nicht sehr ratsam gewesen wäre, nach den verschiedenen Dienstversäumnissen jede Gelegenheit zu benützen, durch die man sich Gisa verpflichten konnte. Gisa hatte wohlgefällig zugesehen, wie K. die kleine Kinderbadewanne vom Dachboden gebracht hatte, wie Wasser gewärmt wurde und wie man schließlich vorsichtig die Katze in die Wanne hob. Dann hatte Gisa die Katze sogar völlig Frieda überlassen, denn Schwarzer, K.s Bekannter vom ersten Abend, war gekommen, hatte K. mit einer Mischung von Scheu, zu welcher an jenem Abend der Grund gelegt worden war, und unmäßiger Verachtung, wie sie einem Schuldiener gebührte, begrüßt und hatte sich dann mit Gisa in das andere Schulzimmer begeben. Dort waren die beiden noch immer. Wie man im Brückenhof K. erzählt hatte, lebte Schwarzer, der doch ein Kastellanssohn war, aus Liebe zu Gisa schon lange im Dorfe. Hatte es durch seine Verbindungen erreicht, dass er von der Gemeinde zum Hilfslehrer ernannt worden war, übte aber dieses Amt hauptsächlich in der Weise aus, dass er fast keine Unterrichtsstunde Gisas versäumte, entweder in der Schulbank zwischen den Kindern saß oder, lieber, am Podium zu Gisas Füßen. Es störte gar nicht mehr, die Kinder hatten sich schon längst daran gewöhnt, und dies vielleicht umso leichter, als Schwarzer weder Zuneigung noch Verständnis für die Kinder hatte, kaum mit ihnen sprach, nur den Turnunterricht von Gisa übernommen hatte und im Übrigen damit zufrieden war, in der Nähe, in der Luft, in der Wärme Gisas zu leben. Sein größtes Vergnügen war es, neben Gisa zu sitzen und Schulhefte zu korrigieren. Auch heute waren sie damit beschäftigt. Schwarzer hatte einen großen Stoß Hefte gebracht, der Lehrer gab ihnen immer auch die seinen, und solange es noch hell gewesen war, hatte K. die beiden an einem Tischchen beim Fenster arbeiten gesehen. Kopf an Kopf, unbeweglich, jetzt sah man dort nur zwei Kerzen flackern. Es war eine ernste, schweigsame Liebe, welche die beiden verband. Den Ton gab eben Gisa an, deren schwerfälliges Wesen zwar manchmal, wild geworden, alle Grenzen durchbrach, die aber etwas Ähnliches bei anderen, zu anderer Zeit, niemals geduldet hätte. So musste sich auch der lebhafte Schwarzer fügen, langsam gehen, langsam sprechen, viel schweigen. Aber er wurde für alles, das sah man, reichlich belohnt, durch Gisas einfache, stille Gegenwart. Dabei liebte ihn Gisa vielleicht gar nicht, jedenfalls gaben ihre runden, grauen, förmlich niemals blinzelnden, eher in den Pupillen scheinbar sich drehenden Augen auf solche Fragen keine Antwort. Nur, dass sie Schwarzer ohne Widerspruch duldete, sah man. Aber die Ehrung, von einem Kastellanssohn geliebt zu werden, verstand sie gewiss nicht zu würdigen, und ihren vollen, üppigen Körper trug sie unverändert ruhig dahin, ob Schwarzer ihr mit den Blicken folgte oder nicht.